die Strabologie. Es gibt nicht viel Neues in der Strabologie, aber das, was es gibt, sollte man Bescheid wissen, was möglich ist. Und es gibt ein bisschen in den letzten 30 Jahren ein bisschen ein Umdenken, was die Therapieformen anbelangt. Früher wurde sehr, sehr viel Sehschule betrieben. Das war eine wahnsinnige zeitliche Belastung für Eltern und Kinder. Bei vielen dieser Sachen ist man draufgekommen, dass es keinen wirklichen Erfolg bringt, dass sie unter Umständen sogar Doppelbilder induzieren können. Also hier hat man das deutlich zurückgeschraubt. Ja, auch wenn natürlich eine konsequente Amyloidotherapie ganz ein wesentlicher Bestandteil ist. Und die Eltern dürfen nicht das Gefühl haben, dass man sagt, naja, wir reduzieren jetzt das und die Kontrollen und so, dass die Eltern sagen, man betreut das Kind nicht richtig. Die laufen nämlich umgehend, wenn sie das Gefühl haben, sie machen das nicht gut, zu Visualtherapeuten. Und diese Berufsgruppe ist im wahnsinnigen Aufwind gerade. Das sind Optometristen, haben Sie sicher schon gehört, die Problematik, die mit allen möglichen Tests probieren, die Eltern zu beeindrucken, was hier möglich ist und was für sensationelle Therapiefortschritte das Kind macht. Ja, und wenn Sie nur einen als Beispiel, wenn die einen Satz holprig lesen können mit 6 Jahren, die übt 10-mal den Satz mit dem Kind und das Kind liest den Satz nach in der halben Zeit, dann hat sie einen wahnsinnigen Erfolg erreicht, den Sie als Augenarzt nicht gehabt haben, weil das Kind konnte vorher den Satz nicht durchgehend lesen. Und mit diesen, es ist nur ein ganz simples Beispiel, mit dem sind wir in letzter Zeit immer öfters konfrontiert. So sieht man, so hat man früher probiert, Okkluschielen zu behandeln. Ja, es ist nicht ganz unberechtigt, ja, gerade bei der kongenitalen Innenschielen kann man sowas probieren, aber in einer anderen Form. Ich empfehle Ihnen auch für die Facharztprüfung, sich genau die Anatomie der 6 Augenmuskeln noch einmal zu wiederholen. Interessant ist es natürlich, mal auch in einem Strabologiebuch nachzulesen, wie die Zugmomente der einzelnen Augenmuskeln sind. Ja? Weil ein Auf- und Abblick oder ein Seitblick ist nicht nur durch einen Rectus medialis oder lateralis gegeben, sondern hier spielen auch schräge Augenmuskeln mit. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich erst im Rahmen der Strabologie-Weiterbildung, am Beginn meiner Strabologie-Ausbildung, mit der Problematik eines Musculus obliquus superior und inferior wirklich auseinandergesetzt und verstanden, was hier genau passiert in den einzelnen Blickrichtungen und warum gewisse Schielformen jetzt bei Adduktion auf einmal ein Auge in die Höhe schießt. Ja. Das ist, finde ich, am Anfang gar nicht so einfach, um auch zu verstehen, was dann bei einer Schieloperation an schrägen Augenmuskeln passiert. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in vielen Spitälern nur an den geraden Augenmuskeln operiert wird und wenn an schrägen Augenmuskeln operiert wird, wird das weitergeschickt an Spezialkliniken, weil es halt schwierig zu verstehen ist. Grund ist, dass zum Beispiel der Musculus obliquus superior, wenn Sie den hier sehen auf dem Bild, nämlich nicht nur hier im vorderen Anteil ansetzt, am Rectus superior Ansatz, sondern gefächert bis nach hinten am Pulbus geht. Im Endeffekt eigentlich nach vorne verläuft bis zur Trochlea und wenn Sie hier einen Zugmoment drauf haben, wird er das Auge nach unten kippen, weil er hinten das Auge in die Höhe zieht und das Auge kippt nach unten. Das heißt, bei einer Trochlearisparese wird das Auge nach oben kippen. Der Gegenspieler, der Musculus obliquus superior, tut dann noch sein Übriges und kippt ihnen das Auge in die Höhe. Zusätzlich, wenn Sie zum Beispiel die vorderen Sehnenanteile eines Musculus obliquus superiors operieren, Sie kappen das vordere Drittel dieser Sehne zum Beispiel durch, hat das einen ganz starken Effekt auf die Zyklorotation des Auges. Ja? Lassen Sie diese vorderen Anteile stehen, kappen Sie die hinteren Anteile, hat die Schieloperation einen sehr starken Effekt auf die Höhenstellung des Auges. Ja, und so können Sie gezielt zum Beispiel bei einer Trochlearisparese auf das reagieren und bei anderen Schielformen, die mit den schrägen Augenmuskeln assoziiert sind. Ja. Hier gibt es V-Syndrome bei der Bewegung, ein A-Syndrom. Ja. Das ist alles ein Zusammenspiel mehrerer Augenmuskeln. Genauso die Hirnnerven, ja, sie sind sehr oft konfrontiert, naja, ist das jetzt eine kongenitale Abduzensparese? Ja. Der Neurologe schreibt oder der Kinderarzt schreibt, da ist eine Abduzensparese bei dem Kind. Ja, Sie müssen herausfinden, ist es ein Retraktionssyndrom zum Beispiel. Ja, das lässt sich ohne großartige Bildgebung, ja, weil Sie müssen immer eine MRT machen bei einem Kind, lässt sich ohne dem abklären. Ja, es ist zum Beispiel die Retraktion des Auges zu beobachten, es ist der Lidschluss oder eine schmälere Lidspalte bei diesem Kind vorhanden. Ja. Man weiß beim Retraktionssyndrom, 80% sind Mädchen, die das am linken Auge haben. Aber da gibt es sehr viele Hinweise, dass sie zusätzliche apparative Untersuchungsmethoden einsparen können, wenn sie das Wissen haben. Nicht Trochlearisparese, auch kongenitale Trochlearisparese. Was ist der Unterschied zu einem Strabismus surso adductorius? Ich empfehle Ihnen hier im Rahmen Ihrer Facharztausbildung, besuchen Sie die Schielkurse. Es gibt einen ersten und einen zweiten Schielkurs im Hanusch-Krankenhaus. Die Augenklinik in Graz bietet das an. In regelmäßigen Abständen hören Sie sich das einmal an. Man unterscheidet bei den Augenbewegungen Duktionen, monokulare Duktionen, das sind auch Prüfungsfragen bei der Facharztprüfung. Man unterscheidet Versionen, Blickwendungen, das sind binokulare Augenbewegungen, sowie Divergenzen auch. Warum ist gerade Divergenz wichtig? Ja, es gibt die fusionale Vergenz. Also das Auge macht, weil es ja zwei unterschiedliche Bilder hat, macht es eine fusionale Einstellbewegung nach außen. Im Gegensatz dazu haben Sie aber einen angeborenen Reflex, den Konvergenzreflex. Der ist schon bei der Geburt da. Der ist bei der Akkommodation für die Konvergenzbewegung notwendig. Wenn wir dem Kind ein Ziel vor die Nase halten, muss es beide Augen auf das Ziel richten, weil es akkommodieren muss. Und wenn es eine Fusion hat, dann macht es entgegengesetzte Akkommodationsbewegung, eine Fusionseinstellung nach außen, eine kaum sichtbare. Ja, da aber der Fusionsreflex erst um die Geburt oder danach ausreift, im Gegensatz zum Konvergenzreflex, haben Sie sehr viele Kinder, gerade bei einer überschießenden Akkommodation, die nach innen schielen. Und das kann man auch, wenn man einem Baby oder sagen wir in den ersten Lebensmonaten Plusbrillen aufsetzt, diese Akkommodationsreflex abschwächen. Und darum ist das so wichtig. Und darum macht es keinen Sinn, wenn Sie einem Kind, dem Sie einem 6 Monate alten Kind, wo Sie jetzt +6 messen, dem mal 2 Dioptrien aufsetzen. Das macht keinen Sinn. Ja, dem setzen Sie gleich 5 oder 6 Dioptrien auf. Die vertragen das ohne Probleme. Wenn die Sensorik in Ordnung ist, dann ist eben diese sensorische Fusion möglich. Ja. Dadurch kann sich die Stereopsis ausbilden, diese zusätzliche Tiefenwahrnehmung. Ja. Der Langtest positiv. Schielkinder haben das natürlich nicht, die eine kongenale Esotropie haben und mit 3, 4, 5 Jahren schieloperiert worden sind, haben das natürlich nicht diese Möglichkeit. Aber sie können die Eltern beruhigen, das Kind hat keine großen Nachteile. Eine Amblyopie, das macht Einschränkungen. Ja, da ist bestimmte Berufe sind nicht möglich, Schusswaffengebrauch mit dem Auge ist nicht möglich, ja, verschiedenste Dinge, was auch immer, sind reduziert möglich und das macht mehr, als wenn die Stereopsis fehlt. Das Gehirn hat sehr viele zusätzliche Möglichkeiten, eine Tiefenwahrnehmung zu machen. Ja, also wir lernen aus Erfahrung, wie tief dieser Raum ist. Nicht nur, weil wir 3D-Sehen haben und das müssen Sie den Eltern sagen, weil manche sitzen heulend vor mir, mein Kind kann nicht 3D sehen. Es muss sichergestellt werden, dass die Medien klar sind. Es muss sichergestellt sein, dass die Fusion im Gehirn möglich ist, dass das Gehirn richtig entwickelt ist und dass die Augenmuskulatur exakt sich bewegen kann. Sie kennen alle diesen Bleistiftversuch. Wenn Sie einen Bleistift von oben und unten zusammenführen, können wir das ziemlich gezielt machen. Das können Kinder mit einer Amblyopie, mit einer Schielproblematik sehr, sehr unsicher und scheitern dabei. Wiederholen Sie bitte die Begriffe des Schielens, was der Unterschied ist zwischen einer Aphorie und einer Tropie, was der Unterschied zwischen einem latenten Schielen und einem manifesten Schielen ist. Gerade ein latentes Schielen ist sehr, sehr häufig und da sollten Sie klar Stellung dazu nehmen können. Ja, wenn Sie ein intermittierendes Außenschielen haben, der Patient hat schon einen Befund zum Beispiel, weil er einmal in einer Schielambulanz abgeklärt wurde und Sie lesen den in der Ordination, dann möchte ich eigentlich nicht, dass Sie den umgehend wieder an uns schicken, ja, nur weil Sie nicht Bescheid wissen, was ein intermittierender Strabismus divergens bedeutet. Ja, sondern hier braucht man ein bisschen Erfahrung, wann schickt man den Patienten. Ja, dazu, ich sei nur mal erwähnt, wenn der Patient mehr als 50% des Tages wirklich dekompensiert. Ja, man muss wissen zum Beispiel beim Divergenz, dass der mit dem Alter stark sich ändert, diese Phorie, diese Exophorie. Es ist ein Unterschied auch zwischen intermittierenden Außenschillen und einer Exophorie. Eine Exophorie, da hat der Patient eine Doppelbildwahrnehmung, wenn er dekompensiert. Beim intermittierenden Außenschillen supprimiert er das Doppelbild und hat keine Doppelbildwahrnehmung. Das bedeutet aber auch, dass eine Exophorie viel unangenehmer für den Patienten ist als ein intermittierendes Außenschillen, was er gar nicht merkt. Das merkt nur die Mutter, weil das Kind regelmäßig es anschillt, wenn man es anlacht. Ja? Also da gibt es viele Unterschiede, mit denen man sich doch beschäftigen muss, um hier Stellung nehmen zu können. Natürlich einer der Basics ist der Unterschied zwischen einem inkomitanten und einem konkomitanten Schillen. Wenn Sie ein Lähmungsschillen haben, dann wird der Schillwinkel beim Blick in die Zugrichtung des gelähmten Muskels natürlich größer, vereinfacht gesagt. Ja, das ist bei einer verschleppten Trochlearisparese fast nicht möglich, das zu messen. Wir haben hier Mittel wie eine Harmswand und andere Untersuchungsmethoden, die uns auf einen halben Grad genau hier Aussagen machen lassen können. Ja, Kopfneigetest und diese Sachen. Ja, da brauchen Sie natürlich Erfahrung, brauchen Sie unter Umständen Orthoptisten und vor allem Zeit, die Sie in einer Ordination nicht haben. Ich möchte kurz wiederholen die Kompensationsmechanismen, die bei Schielen auftreten. Das ist die Suppression. Das Suppressionskotom ist nachweisbar, ja, aber nur binokular. Das ist auch reversibel. Ja, das heißt, wenn ein Kind zum Schielen anfängt, bildet sich sofort eine Suppression auf dem schielenden Auge aus. Dadurch hat es keine Doppelbildwahrnehmung. Wenn dieses Suppressionskotom länger bestehen bleibt, ja, dann kommt es zu einer falschen Zuordnung auf der Netzhaut. Das heißt, anormale retinale Korrespondenz. Die ist auch nur binokular nachweisbar. Und bei der ist das Problem, wenn die zu lange bestehen bleibt, dann brennt sich das quasi ein auf der Netzhaut. Und dann haben Sie das Problem, wenn Sie diese 10 Grad anormale retinale Korrespondenz bei einem 10-Jährigen probieren zu operieren, mit einer Schilloperation, dann wird er nach der Operation gleich wieder darauf einstellen, auf die 10 Grad. Und das gilt zu verhindern. Und deswegen hat man immer schon Schieler spätestens mit 6 Jahren operiert. Heutzutage sind Narkosen relativ ungefährlich. Kann man das deutlich früher machen? Es ist auch so, dass einfach ein Schielwinkel von 2-3 Grad unter Umständen nicht kosmetisch störend ist. Aber wenn der 5 bis 10 Grad hat, dann hat er einen Silberblick, der unter Umständen sehr, sehr unangenehm ist, den man, wenn man das zu spät behandelt, nicht mehr wegbekommt. Und monokular ist aber dann die Schwachsichtigkeit nachweisbar. Wenn Sie das gute Auge zuhalten, kann am schlechten Auge nichts lesen. Was passiert bei Erwachsenen? Die haben diese Fähigkeit zur Suppression nicht oder fast nicht. Die haben natürlich eine Doppelbildwahrnehmung, die nicht verschwindet. Und die versuchen in erster Linie mit Hilfe einer Kopfzwangshaltung diese Fehlstellung auszugleichen. Und wenn Sie schauen, so im täglichen Leben, sehen Sie immer wieder Leute, die den Kopf leicht schief halten. Ja, und das ist eine irrsinnig häufig verkannte Fehlstellung. Das ist ein Strabismus sursa adductorius auf einer Seite, der eine Höhenabweichung verursacht und eine Verdrehung des Auges, die der Patient so ausgleicht. Und das tritt typischerweise zwischen dem 25. und 40. Lebensjahr auf, da dekompensiert es dann und der Patient bekommt immer stärkere Probleme. Und die werden nicht erkannt, die Patienten. Wir sind natürlich am häufigsten mit dem Einwärtsschielen konfrontiert. Ja. Hier geht es halt Stellung zu nehmen, ob man dieses Kind jetzt gerätetechnisch MRT-mäßig untersuchen muss, ob hier andere Augenpathologien oder Gehirnpathologien vorliegen oder dergleichen. Das kann man, gerade die Erstabklärung, finde ich, bei sowas ist natürlich an einer Spezialambulanz sinnvoll. Beim Außenschielen ist es natürlich deutlich häufiger, dass hier Pathologien bei Kindern vorliegen, die wir abklären müssen. Höhenschielen und Verrollungsschielen ist im Verhältnis dazu sehr, sehr selten. Was sind Risikofaktoren für das Schielen? Das ist halt die Frühgeburtlichkeit, weil der Fusionsreflex sich erst um die Geburt ausbildet. Wenn Sie eine Frühgeburt haben, dann ist der Konvergenzreflex, der angeborene, bereits da. Der Fusionsreflex ist zu schwach und habe ich schon gesagt, dadurch kann dieses Innenschielen entstehen. Und das ist auch der Grund, warum ein Drittel oder mehr der Frühgeburten schielt. Peri- und postnatale Sauerstoffprobleme können zu zerebralen Schäden führen, die ein Schielen verursachen. Die familiäre Belastung habe ich schon mehrfach erwähnt. Die Refraktionsanomalien im Plusbereich sind einer der Hauptauslöser für Schielen. Die okulären Pathologien wie die Katarakt und die ROP. Behinderte Kinder schielen sehr häufig, ja, und Syndromkinder natürlich auch. Und da werden Sie auch noch Beispiele jetzt sehen im nächsten Vortrag. Es gibt über 50 verschiedene Schielformen, ja, die hier differenziert werden. Ich habe hier Ihnen eine Abbildung. Das sind die wichtigsten Formen, die auch für die Facharztprüfung, glaube ich, essentiell sind, die jeder von uns kennen sollte, die Sie auch im Rahmen der Schielkurse noch im Detail durchbesprechen können. Ich werde kurz in den nächsten 10 Minuten noch darauf zu sprechen kommen. Das ist die frühkindliche Esotropie, die in den ersten paar Lebensmonaten sichtbar ist, die akkommodativen Innenschielformen, das nomosensorische Schielen, das meistens um das 4. Lebensjahr auftritt, der Mikrostrabismus, die Forin, die divergenten Schielformen, hier meine ich eben die intermittierende, der intermittierende Strabismus, Divergens und die Exophorie, aber auch manifeste Formen und sekundäre Schielformen, die durch organische Sachen zum Beispiel auftreten. Der Schielbeginn der infantilen Esotropie ist eben bis zum 6. Lebensmonat, der ist eben kongenital fast schon da. Die Schielwinkel sind hier deutlich größer, das sind Schielwinkel über 10 Grad, die sind mit freiem Auge sofort sichtbar. Da gibt es Schielwinkel bis zu 40 Grad, wo beide Augen Richtung Nase stehen und das Auge kann auch bei größter Anstreckung nicht in die Primärposition gezogen werden. Die sind oft assoziiert, typischerweise mit Dysfunktionen bei den schrägen Augenmuskeln. Hier ist immer die Dysfunktion, also die Überfunktion des Musculus obliquus inferioris im Vordergrund. Was auch oft ist, wenn Kinder operiert werden, kann Jahre später noch eine Überfunktion eines MOI auftreten, der dann in einem zweiten Eingriff operiert werden muss. Das können Sie nicht ausschließen und ist nicht, dass der Operateur etwas falsch gemacht hat, sondern es ist eine natürliche Entwicklung, dass trotz nach der ersten Schieloperation stehen die Augen gerade, aber der MOI wird immer stärker und in vielen Fällen kommt es dann sogar zu Kopfzwangshaltungen. Der Patient ist stark beeinträchtigt bei Links- und Rechtsblick und dann muss halt der MOI auch noch operiert werden. Auf das habe ich schon erwähnt vorher, dieser konditionierte versus kongenitale Reflexe. Wissenschaftlich gibt es da sehr, sehr tolle Arbeiten mit wirklich gutem Bildmaterial. Unser Ziel ist es bei den kleinen Kindern, dass wir eine alternierende Kreuzfixation erreichen. Gerade durch das Abkleben des Auges werden Sie relativ schnell merken, wenn das Kind grundsätzlich mit dem rechten Auge schielt und Sie picken das linke Auge zu und die Eltern machen das brav, können Sie nach ein paar Monaten schon feststellen oder die Mutter sagt Ihnen, ja, mein Kind schielt jetzt auf einmal auch mit dem anderen Auge. Da ist jetzt irgendwas schlecht. Ja? Da müssen Sie dann klar Stellung dazu nehmen, dass das das ist, was wir wollen. Weil jetzt sind beide Augen gleich dominant im Gehirn und jetzt ist unter Umständen der richtige Zeitpunkt, auf eine weitere Therapieform, wie zum Beispiel eine Schieloperation umzusteigen. Dieses Kind schaut, wenn es nach rechts schaut, mit dem linken Auge, wenn es nach links schaut, schaut es mit dem rechten Auge. Das dreht vielleicht seinen Kopf ein bisschen, um die Leute zu sehen. Was machen wir bei einer kongenitalen Esotropie? Hier ist die Brille nicht unbedingt im Vordergrund, muss aber trotzdem exakt angepasst werden. Und das geht nun mal nur in Zykloplegie. Warum? Weil die Brille ist ja auch einmal wichtig, zum Beispiel für die Okklusionsbehandlung. Sie tun sich dann leichter, wenn die Pflasterokklusion gut vorangeschritten ist, ein gutes Ergebnis ist, können Sie eine Erhaltungsokklusion unter Umständen auch mit einer Pflasterokklusion auf dem Brillenglas durchführen. Gerade bei einseitigem Schielen ist wirklich eine Überwachung der Okklusionstherapie notwendig und das muss nicht unbedingt die Schielambulanz machen, weil das sind einfach viel zu viele Kinder in Wien oder wo auch immer. Das können Sie als niedergelassene Augenärztinnen und Augenärzte genauso machen. Und dann gibt es natürlich die chirurgischen Therapieformen, die Schieloperation. Gerade bei manchen Schieloperationen ist es von Vorteil, wenn man generell früher operiert. Bei anderen Schielformen operiert man 5. bis 6. Lebensjahr. Da gibt es sehr viele Unterschiede, die die diversen Spezialisten kennen. Wie funktioniert eine Schieloperation? Das funktioniert in Vollnarkose bei Kindern, nona. Das funktioniert tagesklinisch, das heißt, die Kinder werden 2 bis 3 Stunden vor der Operation aufgenommen. Es ist keine zusätzliche Blutuntersuchung notwendig für die Narkose oder für die Schieloperation. Das heißt, die Belastung ist relativ gering für das Kind. Pro Augenmuskel und im Schnitt sind es 2 Augenmuskeln, die operiert werden, dauert 15 Minuten. Also eine Schieloperation dauert in etwa 20 bis 30 Minuten, plus Aufwachphase und Aufwachraumzeit, wo das Kind sich wieder erholt. Und in der Regel dürfen sie aufgrund der Narkose 4 Stunden nach der Schieloperation wieder nach Hause gehen. Die häufigste Operation ist die kombinierte Schieloperation. Das besteht aus einer Verhaltung einer Sehne und der Rücklagerung des gegenüberliegenden Augenmuskels. Man kann den falten oder auch resezieren. Zum Beispiel bei einer 15-Grad-Schieloperation gibt es Dosierungstabellen, da können Sie nachlesen, wie viel Millimeter müssen Sie den Rectus medialis rücklagern und wie viel Millimeter müssen Sie den Rectus lateralis falten. Das heißt, jeder Schielspezialist hat hier seine eigenen modifizierten Tabellen, die an seine Operationstechnik angepasst sind. Braucht man natürlich ein bisschen Erfahrung. Postoperativ, wenn Sie Patienten in Ordinationen zur Kontrolle sehen, brauchen Sie keine Antibiotika verordnen. Das ist nicht notwendig. Eine Augeninfektion ist faktisch noch nie aufgetreten. Die Augen sind gerötet durch die Bindehautfäden. Es sind 7,0 bis 8,0 Vicryl-Rapid-Fäden in der Bindehaut, im Schnitt 1 bis 2. Die finden Sie unter dem Oberlid. Wenn Sie das Lid in die Höhe ziehen, sehen Sie die meistens. Die brauchen im Schnitt 3 bis 4 Wochen, bis sie sich resorbieren und von selber herausfallen. Und so lange ist das Auge in diesem Bereich gerötet. Sie können den Eltern sagen, dass die Operation nicht wirklich schmerzhaft ist. Es ist mehr so ein Gefühl wie Sand in den Augen. Ja, und das ist ein kratzendes Gefühl. Und es kann auch sein, dass die ersten 2, 3 Tage das Kind nicht unbedingt die Augen aufmacht. Also der meiste Grund dafür ist, dass die Augen so stark verklebt sind durch die Salbe und die Tränen, dass das Auge nicht aufgeht. Das heißt, Sie können ohne Probleme dem Kind die Augenlider auseinanderziehen und dann mit feuchten Tupfern der Mutter sagen, sie soll Wasser abkochen an den großen Kügeln, soll 3-4 Mal täglich mit einem feuchten Tupfer diese Krusten vom Auge waschen. Kann überhaupt nichts passieren. Der zweite Thema ist der Mikrostrabismus, der sehr, sehr oft nicht erkannt ist, weil er eben unauffällig ist durch den kleinen Schielwinkel, der aber reduzierte Binokularfunktionen verursacht. Der Langtest kann sogar reduziert positiv sein, aber Sie haben halt eine, wenn Sie das dann messen können im 4., 5. Lebensjahr, doch ein paar Zeilen bis zu fast kompletter Schwachsichtigkeit, reduzierten Visus. Darum fordert natürlich die Strabologie flächendeckendes Screening, dass das überall gegeben ist. Die Therapie ist hier halt natürlich die Okklusionsbehandlung und die richtige Brille. Warum ist das wichtig? Weil auch wenn das nicht gut behandelt ist mit Okklusionsbehandlung, es sehr oft zu einer Dekompensation eines Mikrostrabismus kommen kann. Ja, gerade im Rahmen einer Krankheit fangen die Kinder dann später mal plötzlich von heute auf morgen zu schielen an, kriegen einen sehr großen Schielwinkel. Und wenn da gar nicht bekannt war, dass ein Mikrostrabismus vorliegt, kriegt man durch einen Riesenschreck. Ja, weil warum schielt mein Kind von heute auf morgen? Wenn wir Strabologen schon wissen, na, da ist ja ein Mikrostrabismus bekannt, ja, dann erspart man sich wiederum sehr viel Bildgebung und weitere Abklärungen. Ja. Wenn Sie ein Kind haben, was ein Spätschielen hat, ja, mit vorher normalen Binokularfunktionen und der entwickelt plötzlich ein Schielen, na, das ist in gewisser Weise ein Notfall, weil da kann was Schlimmes dahinter stehen. Und das muss man halt unterscheiden können. Genauso der Unterschied zu den akkommodativen Innenschielformen. Ja, das habe ich ausführlich heute schon erklärt. Hier steht natürlich im Vordergrund die Korrektur der Weitsichtigkeit, und zwar die Vollkorrektur. Wenn Sie hier schwache Brillen aufschreiben, machen Sie es doppelt kompliziert. Also ich kenne einige Kollegen, die schreiben mal bei plus 5 eine plus 2er Brille auf, bei dem 2-jährigen Kind, und dann schicken sie das zu mir in die Augenklinik. Dann kriegt der 2 Wochen später die Brille, kommt nach 3 Wochen zu mir in die Augenklinik, ich misse dort, da misse ich dann vielleicht sogar plus 6, weil sich das schon ein bisschen entspannt hat, und dann schreibe ich ihm nach 3 Wochen schon wieder eine neue Brille auf, und viele Eltern sagen, naja, Hans, was soll das jetzt? So viel Geld habe ich auch nicht, dass ich mir schon wieder um 200 Euro neue Brillengläser leisten kann. Das heißt, man kann ruhig von Anfang an das Stärkste aufschreiben, die Kinder vertragen das ohne Probleme. Ja, bei einem Erwachsenen ist das ganz was anderes, aber bei Kindern können sie auch Anisometropien voll auskorrigieren, bei kleinen Kindern. Die Beispiele will ich angesichts der Zeit jetzt übergehen, das können Sie sich in Ruhe durchlesen. Da geht es einfach um Es gibt natürlich die voll akkommodative Esotropie, aber es gibt auch Fälle, wo sie das ausgleichen und ein Restschildwinkel überbleibt. Das ist dann gemischte Formen. Und es gibt den Konvergenzexzess. Ja, mit dem sollten Sie sich auch beschäftigen, weil Sie oft diese Brillen verordnen müssen. Ja. Das sind dann Bifokalgläser. Das ist in Fällen, wenn in der Ferne mit der Vollkorrektur der Schielwinkel verschwindet. Und dann schauen, messen Sie das in der Nähe und dort ist aber wieder 15 Grad Schielwinkel da oder ein erhöhter Schielwinkel. Ja, weil die Akkommodation in der Nähe noch immer eine Konvergenz verursacht, eine überschießende. Und das können Sie ohne Probleme bei den Kindern mit einem Bifokalglas, da gibt es ein spezielles Bifokalglas, was durchgezogen ist, in Pupillenhöhe, das werden Sie sicher schon gesehen haben, können Sie auch diesen Nahschielwinkel behandeln. Ja, und dann haben Sie sogar in der Nähe Binokularfunktionen messbar. Und diese Brillen darf man nicht ohne Begründung abschwächen. Das muss man ausprobieren, ob es ohne Brille zum Beispiel im 10. Lebensjahr schon geht oder nicht. Hier sehen Sie Beispiele für Brillen, wie Brillen sein sollen und wie nicht. Also die linke Brille ist halt vielleicht farblich sehr toll gestaltet, aber ist für ein Kind komplett unbrauchbar. Die ist viel zu groß, die ist zu schwer, die rutscht ihm nach unten. Wenn Sie die rechte Brille anschauen, die ist von der Größe korrekt angepasst, hat einen Titanflexrahmen, ist relativ stabil und belastet das Kind viel weniger. Auch das Kind runter, hier geht es vor allem um die Brillengröße. Dann der Sitz hinter dem Ohr, wenn Sie den immer kontrollieren. Ja, also es kommen oft einige Kinder, die haben einen geraden Brillenbügel nach hinten. Ja, und wenn immer das Kind nach oben schaut, bleibt die Brille unten. Ja, unbrauchbar. Und da gibt es gewisse Optikerketten, die sehr, sehr günstige Brillen haben, was manche Patienten natürlich suchen. Das ist eine Geldfrage. Die aber halt für Kinder mit einer wirklichen Schielproblematik absolut ungeeignet sind. Und da muss man sie immer wieder darauf aufmerksam machen. Genauso, wenn Sie anschauen, die Brillengläser. Ja, es gibt hochbrechende Kunststoffgläser bei Kindern. Das müssen Sie immer hochbrechend Kunststoff verordnen. Ja, wenn Sie das nicht machen, ist ab 3 Dioptrie ein billiges Glas so dick, dass die Brille dermaßen schwer wird, dass die Brille immer über die Nase runterrutscht. Da kann ich Ihnen hunderte Bilder zeigen. Hier sehen Sie am mittleren Bild bei dem Buben ist dieses Exzellit AS Glas heißt das. Das ist im unteren Pupillenrand. Hier ist eine durchgehende Verbindung drinnen und das hat in den meisten Fällen plus 2,5 plus 3 Nahzusatz drinnen. Und das korrigiert bei Blick nach unten sofort die Schielstellung und jagt die Hyperopie aus. Und ganz unteres Bild sehen Sie ein kleines Mädchen. Das hat schon eine Babybrille, die perfekt angepasst ist. Die können Sie faktisch nicht ruinieren und da können Sie auch höhere Hyperopien schon in sehr, sehr jungem Alter korrigieren. Als vorletzter Punkt das normosensorische Spätschielen. Das ist nämlich immer wieder, tritt immer wieder auf. Wir haben im Jahr sicher 10 Fälle, die wir operieren können. Und da haben Sie, wenn Sie das richtig behandeln, die Möglichkeit, eine komplett normales Binokularsehen wiederherzustellen. Ja. Was hier oft gemacht wird, ist, es werden einmal Brillen verordnet, weil da plus 2 rausgekommen ist. Nach 3 Monaten wird das Kind wieder bestellt, dann hat es auf einmal schon ein bisschen Amblopie auf dem schielenden Auge und das ist alles nicht notwendig. Wenn Sie das umgehen, zum Beispiel mit Prismenfolien versorgen und sehr schnell einer Schieloperation zuführen, ist dieser 5-Jährige nach 3 Monaten wieder geheilt von seiner Erkrankung. Also rasche Therapie, rascher Refraktionsausgleich, rascher Prismenausgleich und Schieloperation beim normosensorischen Spätschielen. Und was wichtig ist, weil nie klar ist, warum der plötzlich schielt, vor allem wenn er keinen Mikrostrabismus hatte, der muss neuropädiatrisch abgeklärt werden. Angesichts der späten Zeit möchte ich nur mal ganz kurz auf das intermittierende und konstante Außenschielen eingehen. Der Unterschied, habe ich vorher schon erwähnt, ist Doppelbildwahrnehmung oder nicht. Das unterscheidet im Prinzip die intermittierende Form von der Exophorie. Die Kinder schielen vor allem, wenn sie von der Nähe in die Ferne wechseln, fangen sie zum Schielen an, weil sie kurz die Fusion verlieren und das Auge geht nach außen weg. Wenn die das kompensieren können, so dass sie, man sagt so, die meiste Zeit der Wachzeit das gerade halten können, brauchen sie nichts tun. Problematisch wird es bei diesen Patienten dann, in der Pubertät, weil wenn man müde ist, ist es stärker, wenn man Alkohol trinkt, ist es stärker und wenn man in der Diskothek dann seinen Partner anschielt, dann kommt das nicht so gut und die stehen dann alle bei mir und wollen was tun. Die sind halt im Schnitt dann 12 bis 18 Jahre oder älter. Sekundäre Schielformen gibt es natürlich viele Ursachen, die genau abgeklärt werden. Hier sehen Sie einige Beispiele aus unserer Ambulanz. Da wird die Frau Professor Moser jetzt noch mehr erzählen darüber. Ich möchte jetzt nicht mehr auf das Braun-Syndrom, Retraktionssyndrom eingehen. Das hören Sie im Detail dann bei den Schielkursen, wo wir das auch in Ruhe besprechen können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.